Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 38, liebe Fans von Gerechtigkeit und Loseblatt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Kolumnist, Rechtsanwalt und Strategieberater aus Berlin. Pierre Lorenz, den ihr ja häufiger hier hört, ist nächste Woche wieder da. Dieses Mal ist es noch einmal Maximilian Amos, Jurist und Mitglied der Beck Aktuell Redaktion. Hallo Max.
Hallo Hendrik.
Wir müssen über einiges reden. Der Ex-Präsident Biden begnadigt vorsorglich Familie und Trump-Kritiker. Neupräsident Trump unterschreibt hunderte Dekrete. Ist das juristisch normal dort? Wir haben uns umgehört. Eine rechtsextreme Person versucht offenbar mit dem Selbstbestimmungsgesetz Medien und Behörden auf der Nase herumzutanzen. Und wir haben ein paar Neuigkeiten zur Singularzulassung von Anwälten am BGH. Mutmaßliche Komplizen der linksradikalen Maya T. haben sich gestellt. Und dann haben wir noch ein paar kleinere News und einen Beleg dafür, dass das Urheberrecht wirklich kreativ macht, wenn auch etwas anders, als es mal gedacht war.
Die große, weite Welt.
Ja, in den USA geht's momentan wieder drunter und drüber. Donald Trump ist ja seit Montag dieser Woche, wir nehmen ja am Donnerstag auf, der neue US-Präsident, der alte und neue US-Präsident, muss man sagen. Und er hat direkt ja auch gut losgelegt, gerade im Amt. Hendrik, kommst du da eigentlich noch mit bei allem, was da so vor sich geht?
Ich komme ja grundsätzlich bei gar nichts mehr vernünftig mit. Von Donald Trump habe ich vor allen Dingen mitbekommen, dass Mark Zuckerberg in den Ausschnitt einer anderen Frau geschaut hat und dergleichen. Du kennst meine Oberflächlichkeit, also kläre mich bitte auf.
Du hast dich auf die wesentlichen Themen konzentriert, ich sehe es schon, ja.
Ja, genau.
Ein bisschen was anderes ist aber auch noch passiert. Ich erwähne es hier vielleicht nochmal für dich jetzt, Hendrik. Es gab unter anderem, also er hat viele Dekrete unterzeichnet. Das ist ja sowas, was traditionell Präsidenten am ersten Tag schnell machen können, um zu signalisieren, ich lege hier direkt los. Das hat Trump natürlich auch getan. Er hat Dekrete gegen diverse Umweltschutzvorschriften zum Beispiel unterzeichnet, den Austritt aus der WHO verkündet, aus dem Pariser Klimaabkommen. Das hat er ja damals in seiner ersten Amtszeit auch schon gemacht. Dann sind sie wieder eingetreten unter Biden. Jetzt sind sie wieder raus. Also da ist schon viel politisch passiert. Es gab aber auch ein paar interessante juristische Dinge, die er getan hat. Also juristisch interessante Dinge, die er getan hat. Und zwar zum einen hat er seine, ich sag mal, Drohung oder Versprechen, je nachdem, wie man es verstehen möchte, wahrgemacht, dass er einige der Leute, die im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol verurteilt worden sind, begnadigt hat jetzt. Darunter unter anderem so sympathische Gestalten wie Mitglieder von diesen Proud Boys und den Oathkeepern. Also das sind im Kern, glaube ich, kann man sagen, rechtsradikale und auch gewaltbereite teilweise Gruppierungen, die sich hinter ihm versammelt haben, die damals für ihn auch teilweise das Kapitol eben gestürmt haben, um seine Präsidentschaft zu retten. Und die zu teilweise auch sehr, sehr langen Haftstrafen verurteilt waren. Die kommen jetzt zu einem großen Teil wieder frei. Dann gibt es eine Gnadenfrist für TikTok. Das ist ja auch so ein Streit, der immer noch schwelt zwischen den USA und China über die Eigentümerschaft von TikTok und ob die ihre Plattform weiter betreiben dürfen. Eigentlich gibt es da ja ein Gesetz, wonach TikTok seine Dienste nicht mehr anbieten darf in den USA, ohne dass der Eigentümer wechselt. Das ist nicht passiert. Jetzt gibt es erstmal einen Aufschub und es bleibt abzuwarten, wie es da weitergeht. Trump schwebt wohl eine Art Gemeinschaftsunternehmen vor, wo dann der Staat daran beteiligt wäre und gegebenenfalls ein amerikanischer Investor. Und dann, auch ganz interessant, hat er ein weiteres Dekret unterzeichnet, was dieses sogenannte Birthright Citizenship nicht abschaffen, aber zumindest stark einschränken soll. Das heißt also, das Recht, dass wenn ich in den USA geboren bin, egal wer meine Eltern sind, habe ich ein Recht auf die amerikanische Staatsbürgerschaft. Das will er ebenfalls einschränken. So, und dann hat allerdings auch nicht nur Trump für ein bisschen Aufregung gesorgt, sondern auch der damals noch Präsident Biden, kurz vor Trumps Amtseinführung, hatte nämlich auch nochmal sozusagen beim Rausgehen ein paar Begnadigungen unterzeichnet. Unter anderem für den Immunologen und damals wichtigsten Berater der amerikanischen Regierung bei den Corona-Maßnahmen, Anthony Fauci. Dann den pensionierten General Mark Milley, der ja auch einer der schärfsten Trump-Kritiker war in letzter Zeit jedenfalls. Und auch noch Begnadigungen für Mitglieder des Untersuchungsausschusses im Repräsentantenhaus, die eben den besagten Sturm auf das Kapitol aufgearbeitet haben. So, und das mutet erstmal ein bisschen merkwürdig an, denn die Leute sind alle noch gar nicht irgendwie angeklagt, geschweige denn verurteilt worden. Trotzdem hat Biden sie schon begnadigt. Auch da fragt man sich wieder so ein bisschen, geht das so einfach? Kann man so einen Blankoscheck quasi ausstellen? Ich weiß es nicht. Ich vermute, Henrik, du hast dich bist auch erstmal so ein bisschen juristisch überfordert, wenn du mit solchen Fragen konfrontiert wirst.
Ja, ich fand das alles bemerkenswert. Ist ja auch politisch bemerkenswert. Ne? Ich meine, das klingt ja fast so, als wäre da ein Krieg zu Ende gegangen und jetzt würde es erstmal großzügige Amnestien geben für alles und jeden. Aber ja, vor allen Dingen so prophylaktische Begnadigungen. Das ist also wirklich, fand ich mild ausgesprochen, irritierend.
Ja, es zeigt so ein bisschen, glaube ich, in welchem Zustand sich dieses Land auch befindet. Jedenfalls steckt da ja juristisch einiges drin, deshalb habe ich mich mal so ein bisschen umgehört und habe Lisa Washington angefragt. Sie ist aufgewachsen in den USA und in Deutschland, hat in Berlin und New York studiert und ist nun Professor of Law an der University of Wisconsin, Madison. Zunächst habe ich sie mal gefragt, was eigentlich von diesen Präventivbegnadigungen durch Präsident Biden zu halten ist. Und sie hat uns das hier gesagt.
Also man kann es gar nicht anders sagen. Die präventiven Begnadigungen durch Biden sind ungewöhnlich. Sie sind ungewöhnlich, weil sie recht schnell plötzlich angesagt wurden. Sie sind ungewöhnlich, was den Zeitpunkt angeht. Sie sind ungewöhnlich, weil es noch gar keine Ermittlungen gab. Und sie sind ungewöhnlich, weil sie nicht an ein konkretes Fehlverhalten anknüpfen. Wichtig zu sehen ist aber, denke ich schon, dass präventive Begnadigungen durch den Präsidenten schon zu anderen Zeitpunkten vorgenommen wurden. Ich denke da beispielsweise an die Begnadigung von Richard Nixon durch Gerald Ford. Na klar, auch diese Begnadigung war in den USA natürlich nicht unumstritten. Aber auch wenn Begnadigungen hier durch den Präsidenten, präventive Begnadigungen insbesondere ungewöhnlich scheinen, sind sie eben nicht verfassungswidrig. Die Befugnis ergibt sich relativ deutlich aus der Pardon Power des Präsidenten im zweiten Artikel der Verfassung. Und diese Pardon Power gibt dem Präsidenten eben unheimlich viel Spielraum. Ich denke, dass die Diskussion um Begnadigungen aber zu kurz kommen würde, wenn wir nicht einen Schritt zurücktreten würden und feststellen würden, dass sich Biden eben auch in einer ungewöhnlichen Situation befand. Trump hat vor Amtsbeginn sehr deutlich gemacht, unter anderem auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, dass er vorhat, gegen seine, wie er sagt, Feinde, gegen die Enemies from within vorzugehen. Und man muss schon diese Begnadigung auch vor dem Hintergrund dieser Rhetorik verstehen. Ich denke auch, es ist wichtig hier zu sehen, dass Trump als einer seiner ersten Amtshandlungen 1500 Begnadigungen für seine Anhänger vorgenommen hat, die wegen des Sturms auf das Kapitol rechtskräftig verurteilt wurden. Es geht hier unter anderem um Anhänger der Proud Boys, die zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt wurden. Unter anderem ist das eben auch ungewöhnlich, weil Begnadigungen eigentlich immer am Ende einer Amtszeit erfolgen und nicht direkt zu Beginn der Amtszeit. Und ich denke, das ist schon eine Ansage.
Außerdem habe ich Frau Washington gefragt, was eigentlich von Trumps Dekret zu halten ist, mit dem er das Birthright Citizenship ändern will.
Also die ganz überwältigende Reaktion von Rechtswissenschaftlern bisher ist, dass das Dekret zu Birthright Citizenship schlicht verfassungswidrig ist. Und das ist nicht nur, das sind nicht nur liberale Professoren, sondern auch konservative Professoren, die überwältigend zu diesem Schluss kommen und sagen, dass Birthright Citizenship eben weder durch ein Dekret der Exekutive noch durch einfaches Gesetz beendet werden kann, sondern eben so in der Verfassung verhaftet ist, dass es zu einer Änderung der Verfassung kommen müsste. Ich will betonen, vor allem weil es Birthright Citizenship natürlich nicht in Deutschland gibt, dass Birthright Citizenship, also die Erlangung der US-amerikanischen Staatsangehörigkeit mit Geburt in der USA, erfolgt, wirklich Teil der amerikanischen Identität ist. Und es unglaublich viele Amerikaner gibt, die so ihre Staatsangehörigkeit erlangt haben, eben weil sie selbst Birthright Citizenship erlangt haben oder weil ihre Eltern Birthright Citizens sind. Wir werden natürlich trotzdem abwarten müssen, was sich aus den Klagen hier ergibt der Bundesstaaten. Aber es besteht natürlich immer heute die Frage, ob ein Supreme Court in der jetzigen Konstellation Birthright Citizenship ein Ende machen könnte. Wir haben hier immer wieder in den letzten Jahren gesehen, wie der Supreme Court mit Präzedenzfällen bricht.
Zu den Plänen für TikTok sagt Washington dann Folgendes.
Also ich kann ja mal kurz zur Illustration sagen, was in den letzten Tagen so auf meiner TikTok-App hier in den USA los war. Nachdem zunächst für einen kurzen Zeitraum auch auf meiner App angesagt wurde, dass ich keinen Zugang mehr zu TikTok habe, aufgrund eben der Rechtslage, erschien dann am Sonntag plötzlich eine Nachricht, als ich versucht habe, die App wieder zu öffnen. Und in der Nachricht steht, sobald man TikTok eben öffnet, dass nun wieder Zugang zu TikTok besteht, aufgrund der Bemühungen von Donald Trump. Also das geschah am Sonntag, noch bevor Trump offiziell wieder der Präsident der Vereinigten Staaten war, erschien diese Nachricht auf meiner App und bei natürlich vielen, vielen anderen Amerikanern, die TikTok benutzen. Also zum Status quo. Der Status quo ist, dass Trump den TikTok-Ban eben nicht durchsetzen wird, zumindest vorläufig. Und diese Rechtsfigur hier nennt man Executive Non-Enforcement. Und das soll TikTok und eben auch TikToks Tech-Partner vor rechtlicher Haftung schützen. Wichtig ist natürlich, dass sich Trump jederzeit seine Meinung ändern kann und dass das wohl auch abhängig davon sein wird, wie eben dieser Kauf weitergehen wird. Und da muss man wohl betonen, also wenn wir jetzt hier von Alternativen sprechen, dass Trump ja bereits gesagt hat, dass er beispielsweise Interesse daran hätte, dass Elon Musk TikTok kauft. Und das ist eben so wichtig, sich vor Augen zu führen, nicht nur, weil Elon Musk bereits Twitter oder ehemals Twitter, nun Ex, gehört, aber auch, weil Trump Elon Musk zum Leiter einer neu gegründeten Regierungsbehörde gemacht hat. Und wir haben ja auch gesehen, wie Elon Musk Teil der Inauguration war am Anfang der Woche. Also es ist schon alles beunruhigend.
Der Aufreger der Woche.
Ja, und während Trump in den USA bekanntlich auch gegen alles Woke wettert, gegen Transsexuelle im Militär zum Beispiel, ist das ja auch hier in Deutschland immer wieder ein Thema, was die Gemüter hochkochen lässt. Für Diskussionen hat zuletzt eine Person aus dem Neonazi-Milieu gesorgt, die sich in der Vergangenheit mit Anfeindungen gegen queere Menschen hervorgetan hat. Sie warnte unter anderem vor Transfaschismus, bezeichnete queere Menschen als Parasiten der Gesellschaft. Diese Person, die früher unter dem Namen Sven Liebig bekannt war, war jahrelang im rechtsextremen Milieu in Halle aktiv, hat da unter anderem eine Kameradschaft geleitet, Demos angemeldet etc. Nun ist Sven Liebig aber nicht mehr Sven Liebig, sondern Maler Svenja Liebig geworden.
Ja, da muss man natürlich erstmal ein bisschen schlucken, denn Voraussetzung, um das jetzt glauben zu können, wäre ja nicht nur sozusagen eine geschlechtliche Veränderung, sondern vor allen Dingen auch eine politische 180-Grad-Drehung. Ich habe Schwierigkeiten, das zu glauben.
Ja, ich habe auch Schwierigkeiten, das zu glauben, aber ich vermute auch mal, dass Frau Liebig, muss man ja jetzt sagen, das selbst nicht so ganz glaubt. Doch das ist genau das Problem. Liebig hat das Geschlecht gewechselt, hat sich ein anderes Geschlecht, das weibliche, eintragen lassen. Möglich macht es das Selbstbestimmungsgesetz, welches unter der Ampelkoalition ja beschlossen wurde und seit dem 1. November 2024 in Kraft ist. Und dieses Gesetz erlaubt es, den Geschlechtseintrag ohne wie zuvor noch notwendig Begutachtung etc. durchführen zu lassen, also mehr oder weniger ohne große Hürden. Und damit wollte man eigentlich ja Menschen, die sich wirklich im falschen Geschlecht fühlen, das Leben bzw. den Wechsel vom einen Geschlecht zum anderen ein bisschen einfacher machen. Aber es öffnet natürlich auch potenziell die Tür für Missbrauch, weil eben Kontrollmechanismen fehlen. Das, so steht es jetzt zumindest im Raum, hat sich Liebig nun zunutze gemacht, um das Ganze ein bisschen ad absurdum zu führen.
Wenn ich das richtig verstehe, ist nach dem SBGG die Umschreibung des Geschlechts ja eigentlich nur eine Entscheidung, ne? Man geht da also hin und sagt, ich mache das jetzt anders und das geht jederzeit und ist dann rechtlich verbindlich. Und ja, aber für wen eigentlich?
Genau, es gibt faktisch eigentlich keine Hürden mehr, was ja auch von Konservativen immer kritisiert wurde. Übrigens auch nicht nur von denen, sondern auch von der UN-Sonderberichterstatterin zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Reem al-Salem. Männer mit bösen Absichten könnten also, so ist die Befürchtung, Zugang zu Frauenhäusern, gemeinsamen Toiletten und Umkleideräumen zum Beispiel erzwingen. Und das Gesetz sieht ja auch in der Tat vor, dass die Änderung des Geschlechtseintrags, wie du sagst, bindende Wirkung hat, soweit im Rechtsverkehr der Geschlechtseintrag eben relevant ist. Und das gilt für Behörden wie auch für Private.
Ja, wie weit das geht, werden wir ja gleich noch hören. Aber jetzt ist ja erstmal so ein Fall eingetreten, vor dem Kritiker immer gewarnt haben. Liebig will nämlich ins Frauengefängnis.
Damit muss man wohl rechnen. Also das ist zu erwarten, dass Liebig darauf hinaus will. Denn sie hat bald eine Haftstrafe wahrscheinlich anzutreten. Liebig wurde im Sommer 2024 wegen Volksverhetzung und anderer Äußerungsdelikte zu 1,5 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Dagegen ist gegenwärtig noch eine Revision allerdings anhängig.
Liebig ist also dann im Frauengefängnis, was, wie gesagt, eine etwas absurde Vorstellung ist. Aber sie ist ja nun auch anti-woke. Ist das Gesetz wirklich so blöd, dass es so ein Manöver nicht durchschaut?
Ja, das ist natürlich die Frage, die man sich jetzt stellen muss. Man hat natürlich das Missbrauchsproblem, das wurde ja auch im Gesetzgebungsverfahren eben eingehend diskutiert, das hat der Gesetzgeber gesehen und auch versucht, den Bedenken ein Stück weit Rechnung zu tragen. Deswegen sieht das SBGG in § 6 Absatz 2 und 3 unter anderem vor, dass die Vertragsfreiheit und das Hausrecht privater, wie zum Beispiel bei einem Fitnessstudio-Betreiber, wenn der zum Beispiel ein Frauenfitnessstudio betreibt oder da extra Frauenumkleiden unterhält, wie auch die Verbandsautonomie von Sportverbänden, dass die alle unberührt bleiben von diesem Gesetz. Paragraph 9 sieht auch vor, lustiges Detail, dass jemand zum Beispiel hinsichtlich der Wehrpflicht im Spannungs- oder Verteidigungsfall trotz Geschlechtsänderung weiterhin dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden kann. Und auch so ein spontaner Geschlechtswechsel, um mal eben eine Quote für irgendein Gremium zu erfüllen, ist in Regel vorgeschoben. Also das geht alles nicht. Das Problem ist nur, das Gesetz enthält eben gerade keine Regelungen für den Strafvollzug.
Also kommt Liebig im Zweifel damit durch?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Die Staatsanwaltschaft Halle sagt dazu, es gebe keinen Automatismus, dass ein Mann nach einer Geschlechts- und Namensänderung in den Frauenvollzug komme. Man müsste da jeden Einzelfall prüfen. Also klassische Juristenantwort, es kommt drauf an. Ich habe dann mal noch ein bisschen mich umgehört und dazu den Rechtsanwalt und Experten für Strafvollzugsrecht Thomas Galli gefragt. Der sieht es auch wie die Staatsanwaltschaft und sagt, der Strafvollzug müsse und könne jeden Einzelfall eben anders entscheiden und müsse da auch eine Ermessensentscheidung anstellen, in die dann nicht nur eben diese Wahl des Geschlechts nach dem Selbstbestimmungsgesetz einzubeziehen sei, sondern auch andere Aspekte, wie zum Beispiel der Schutz von anderen inhaftierten männlichen und weiblichen Geschlechts, für den der Strafvollzug ja auch verantwortlich sei. Also man müsste ja zum Beispiel weibliche Inhaftierte eben schützen vor Männern, die nur zum Schein das andere Geschlecht annehmen. Im Fall Liebig sagt Galli, gehe er davon aus, dass das hier ein Missbrauch des SBGG sei und Liebig deswegen wohl auch im Männervollzug untergebracht werde, wo sie möglicherweise dann von anderen Inhaftierten vielleicht getrennt werden könnte. Galli sagt weiter, man könne natürlich auch überlegen, perspektivisch jetzt gesprochen, eigene Abteilungen für Transpersonen zu schaffen, aber das wirft dann auch wieder Fragen auf, wer dann eben da reinkommt und wer nicht. Jedenfalls sagt er, seien die Vollzugsgesetzgeber gefordert, diese Problematik in Zukunft rechtlich müssen besser zu fassen. Also er ist mit der rechtlichen Situation da auch nicht so ganz zufrieden.
Und was sagst du dazu?
Also Galli und die Staatsanwaltschaft haben da aus meiner Sicht sicherlich schon einen Punkt, wenn sie sagen, dass Behörden eine Einzelfallentscheidung treffen müssen und dass da natürlich nicht nur ein Rechtsgut abzuwägen ist. Ich finde es halt dogmatisch ein bisschen schwierig, dass das Gesetz ja explizit sagt, also das selbstbestimmte Geschlecht der Person ist rechtsverbindlich und dann explizite Ausnahmen dafür formuliert, also eben die eben genannten Ausnahmen. Und wenn man jetzt das mal so ein bisschen systematisch auslegt, käme ich ja zum Ergebnis, dass abseits dieser Ausnahmen das eingetragene Geschlecht ja maßgeblich sein muss. Jetzt ist es natürlich so, das öffentliche Recht ist ja immer etwas schwammig. Man möge mich jetzt schlagen für diese Aussage. Da wird immer viel argumentiert in beide Richtungen. Jede Entscheidung muss verhältnismäßig sein. Insofern wird es da vielleicht tatsächlich, wird da ein bisschen Raum für Abwägung sein. Das bloße Argument, was einem natürlich spontan einfällt, das kann ja wohl nicht sein, da könnte ja jeder kommen, das alleine kann natürlich so eine Argumentation aber jedenfalls nicht tragen.
Ja, was sagst du so? Ist Liebigs Manöver denn, das Gesetz ad absurdum zu führen, nicht schon durch diese Diskussion jetzt erfolgreich gewesen?
Ja, das kann man natürlich sagen. Also wir können uns natürlich auch den Vorwurf machen, dass wir jetzt über dieses Stöckchen springen und das diskutieren. Andererseits ist es ja eben ein relevanter Kritikpunkt gewesen. Allerdings, und diesen Gedanken finde ich auch wichtig, ist dieses Problem ja nicht durch das SBGG geschaffen worden, sondern es gab ja auch vorher schon die Problematik, wie gehe ich mit Transpersonen um, die in den Strafvollzug müssen. Und da hat jetzt zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtlichkeit nochmal daran erinnert, dass sich 2022 nach Medienberichten eine Transfrau in einem Hamburger Gefängnis erhängt habe, nachdem sie von männlichen Mitinsassen gemobbt worden sei. Also dieses Problem, und das ist dann für die Betroffenen eben auch ein gravierendes Problem natürlich, das gibt es schon länger. Und wo ich ja auch gerne nochmal darauf hinweisen würde an dieser Stelle, weil ich das bemerkenswert finde, diese Missbrauchsbefürchtungen sind ja durch Liebigs Vorgehen nicht belegt, sondern das ist ja der einzige Missbrauch, der mir jetzt dadurch bekannt ist, ist eben einer von jemandem, der dieses Gesetz ad absurdum führen möchte. Also ich warte da immer noch so ein bisschen auf die eigentlichen Missbrauchsfälle.
Ja, kommen wir mal zu einem anderen Punkt, denn unsere Hörerinnen und Hörer werden das nicht mitbekommen, weil wir so gut schneiden, beziehungsweise unser lieber Produzent Matthias Plitz so gut schneidet. Aber wir haben bei diesem Thema auch einiges an Schwierigkeiten. Wir eiern nämlich ein bisschen um die Pronomen der Person Liebig herum. Ja, und das hat gute Gründe, denn Liebig ist Kiebig, wenn man die Person als Mann bezeichnet. Gestern habe ich noch gesehen, dass die Unionspolitikerin Christina Schröder sich gemeldet hat. Auf X schrieb sie, wegen eines angeblichen Verstoßes bei Welt TV gegen das Offenbarungsverbot des Selbstbestimmungsgesetzes habe ich gestern einen anwaltlichen Brief von Maler Svenja Liebig, sie schreibt das in Anführungsstrichen, erhalten. Ich soll eine Unterlassungserklärung unterschreiben und 15.000 Euro Schmerzensgeld wiederum in Anführungsstrichen zahlen.
Okay, da muss ich mal gucken, was ich noch im Portemonnaie habe. Ich glaube, dafür wird es nicht reichen. Kommen wir da vielleicht drum herum irgendwie?
Ja, deswegen haben wir ja alles rausgeschnitten, was uns hier gerade verglitscht ist, weil natürlich in diesem Fall, man kann es sich vorstellen, manchmal das falsche Pronomen auch einfach herausrutscht. Und um Maler Svenja Liebig nicht die Chance zu geben, noch einmal mehr zu demonstrieren und auch uns eine Abmahnung zu schicken, haben wir uns entsprechend Mühe gegeben. Also der Anstand gebietet es mindestens, dass man auf Deadnaming verzichtet. Also Transpersonen mit ihrem früheren Vornamen anspricht. Das ist, glaube ich, auch unstrittig, wenn man jetzt nicht gerade wiederum ein rechtes Statement geben möchte und dann jemanden absichtlich mit dem Deadname anspricht. Und dasselbe gilt wohl fürs Misgendern, also das absichtsvolle Ansprechen oder Titulieren mit den falschen geschlechtsspezifischen Anreden oder Pronomen. Also aus Detlef wird Dorothee und ich sage weiter Detlef, dann habe ich eben ein Deadnaming begangen oder ich spreche über Dorothee und der aber ein Mann sei. Und dann ist das eben ein Misgendern. Nun ist aber die Frage, habe ich darauf einen Rechtsanspruch? Und woraus eigentlich? Und genau das habe ich Thorsten Feldmann gefragt. Der ist Partner bei JBB Rechtsanwalt in Berlin und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Und der war auch schon mal bei uns im Podcast und hat uns andere Dinge erklärt. Und mit dem habe ich kurz darüber gesprochen. Thorsten Feldmann, schön, dass du wieder bei uns bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo.
Der Kollege Christian Rath hat in der Taz etwas geschrieben, das lese ich dir mal vor. Die verurteilte Neonazi-Figur Sven Liebig hat ihren Personenstand ändern lassen. In den Frauenknast kommt Liebig deshalb nicht unbedingt. Ja, das schreibt er. Er nennt also den Deadname und zugleich schreibt er aber von Neonazi-Figur, Provokationsfigur und Provokationsperson. Und er vermeidet auch im gesamten Text, wenn ich das richtig gesehen habe, das Pronomen. Ist der Kollege da nun vorsichtig oder unvorsichtig? Und was empfiehlst du denn beim Umgang mit diesem Fall den Medien?
Der Kollege macht das schon ganz gut. Das Selbstbestimmungsgesetz ist relativ klar in diesem Punkt. Es gibt eine klare Anordnung in Paragraph 6 des Selbstbestimmungsgesetzes, der sagt, dass der aktuelle Geschlechtseintrag und der Vorname, wie er dort versehen ist, wie er vorgesehen ist, im Rechtsverkehr maßgeblich sind. Und das müssen auch die Medien beachten. Ich würde das auch so verstehen wollen, dass eine Medienveröffentlichung eine Nennung im Rechtsverkehr ist. Also zeigt sich ja schon dadurch, dass der Betroffene, wenn das nicht passiert, gegebenenfalls Ansprüche, der oder die Betroffene, muss man sagen, gegebenenfalls Ansprüche hat gegen die Medien. Also das ist Rechtsverkehr und dort ist der aktuelle Geschlechtseintrag mit dem dort vorgesehenen Vornamen zu beachten. Punkt. Und das macht der Herr Rath hier.
Aber das heißt, so Deadnaming und Misgendern an sich ist nicht unmittelbar genannt. Also es gibt da kein Verbot, ich kann nachgucken unter Deadnaming oder auch nur eine Umschreibung dazu, sondern es ist nur unter bestimmten Umständen fällt es dann unter diese Offenbarung, ja?
Ja, also was natürlich nicht passieren darf, aber das hat Herr Rath hier auch nicht gemacht. Es gibt ein Offenbarungsverbot in Paragraph 13 des Selbstbestimmungsgesetzes. Das heißt, der Umstand, dass eine Person seinen oder ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister geändert hat, darf ohne Zustimmung des oder der Betroffenen nicht offenbart werden. Das gilt natürlich auch für die Medien. Das heißt also, ein Zwangsouting darf nicht erfolgen. Das ist das, was das Gesetz ausdrücklich verbietet. Da gibt es aber ein paar Ausnahmen dazu. Wird man schon die Frage stellen dürfen, ist das denn hier im Fall von Herrn Rath tatsächlich ohne Zustimmung der Betroffenen Svenja Liebig offenbart, dass sie ihren Geschlechtseintrag hat ändern lassen? Nein, sie hat sich ja selbst in den Medien, soweit ich das richtig sehe, dazu geäußert. Zumal dann gibt es in dem Paragraphen 13 noch eine weitere Ausnahme, die auf eine Abwägung hinausläuft, nämlich da ist die Frage, ist denn die Offenbarung, gibt es für die ein besonderes öffentliches Interesse? Das könnte man hier bejahen, weil ja eine Diskussion darüber entstanden ist, ob hier das Selbstbestimmungsgesetz durch Svenja Liebig pervertiert wird oder missbraucht wird von ihm zu politischen Zwecken. Das ist natürlich eine politische Diskussion. Und da ist die Presse- und Meinungsfreiheit natürlich das besondere Interesse, das dann diesem Paragraphen 13 dann entgegensteht. Aber ich habe hier schon meine Zweifel, ob Christian Rath das überhaupt offenbart hat, weil es war bereits offenbart. Also ja. Gegen das Offenbarungsverbot verstößt diese Publikation sicherlich nicht. Aber Frau Liebig hat einen Anspruch darauf, jedenfalls nicht als Mann bezeichnet zu werden. Da gibt es Rechtsprechung drüber. Wenn der Geschlechtsantrag geändert ist, ist das zu beachten, wie ich es eben gesagt habe. Und dann ist es eine Frage des Einzelfalls, ob dann eine Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung oder was auch immer dann vorliegt.
Die Rechtsordnung hat also auch noch ein paar andere Normen, die das verhindern können. Also im Grunde hat Christian Rath, wie man es von ihm auch nicht anders kennt, eine elegante Gratwanderung hinbekommen zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, die er da nehmen konnte. Thorsten, ich danke dir sehr für diese Einordnung. Das hilft auch uns beim Umgang mit diesem weiteren Fall. Insofern nicht ganz uneigennützig und es hilft vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern da draußen. Ganz vielen Dank.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ich darf verraten, auch in diesem Interview mussten wir womöglich ein bisschen schneiden, weil ich womöglich versehentlich genau in die Falle getappt bin, über die wir hier die ganze Zeit sprechen. Kurzum, das ist vielleicht auch mein Kritikpunkt. Wir haben jetzt natürlich eine gewisse Formalisierung des Rechts. Thorsten hat es vorhin erklärt. Es entsteht eine Rechtsbeziehung eben auch zu Medien, die eben auch dann auf einmal formaler wird und zumindest aus diesem formalen Grund auch angreifbarer. Und ob das nun richtig ist und im Sinne des Erfinders und ob das zu einer Akzeptanz des Selbstbestimmungsgesetzes beiträgt, das weiß ich nicht. Ich hoffe jedenfalls, Liebig bekommt alsbald die Verfügungsanträge um die Ohren gepfeffert. Vielleicht probiert ja auch mal jemand eine negative Feststellungsklage. Ich finde, das Recht ist kein Plakat für anti-woke Protestbewegungen.
Von den gesellschaftlichen Aufregerthemen lassen uns jetzt mal ein wenig abkühlen, würde ich sagen. Und womit ginge das besser als mit anwaltlichem Berufsrecht? Eigentlich muss man sagen, denn auch dieses hat sich ein Aufregerthema ausgesucht und das ist die Singularzulassung für den BGH, beziehungsweise besser gesagt die Abstimmung über diese Singularzulassung.
Ich erinnere mich aus diversen Redaktionskonferenzen, wir müssten mal was über die Singularzulassung machen. Jetzt ist es endlich soweit.
Ja, das ist ja seit Jahren ein Streitthema und dahinter vielleicht nochmal ganz kurz verbirgt sich die Regelung, dass eben nur ein kleiner Kreis von zugelassenen Anwälten, die in einem mehr oder weniger transparenten Verfahren ausgesucht werden, in Zivilsachen vor dem BGH auftreten darf, also Revisionen einreichen, begründen darf und mündlich verhandeln darf. Allen anderen Anwälten, egal wie versiert sie auf ihrem Gebiet sein möchten, das mögen die absoluten Koryphäen sein, bleibt das eben versperrt und sie müssen sich, wenn sie zum BGH wollen, an einen entsprechenden Kollegen wenden.
Und da muss ich jetzt mal kurz eine enorme Wissenslücke meinerseits einräumen, denn ich habe mich gefragt, woher kommt denn dieser Begriff Singularzulassung? Weil es klingt ja immer so nach einem exklusiven Recht dieser Anwälte. Ich wusste von diesem erlauchten Kreis, aber ich wusste nicht, dass die tatsächlich dann nur an Bundesgerichten auftreten dürfen. 172 Brau, um genau zu sein, vor dem Bundesgerichtshof, den anderen obersten Gerichtshöfen des Bundes, dem gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe und dem Bundesverfassungsgericht. So, und dann noch vielleicht vor internationalen und gemeinsamen zwischenstaatlichen Gerichten. Aber sonst nicht. Das heißt, es ist auch durchaus nicht nur elitär, sondern auch beschränkend. Für mich war das jedenfalls neu, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin.
Ja, das hast du auf jeden Fall wunderbar referiert, Henrik. Ich muss gestehen, dass ich das auch gestern das erste Mal so im Detail nachgelesen habe. Ich habe das vorher einfach nicht hinterfragt. Ganz schlechte Eigenschaft für Juristen und auch Journalisten. Im vergangenen Jahr, muss man dann sagen, hat es zunächst nach einer kleinen Sensation ausgesehen in diesem Streitthema, denn da gab es eine Brackhauptversammlung und die hat vermeintlich für die Einführung eines BGH-Fachanwaltstitels gestimmt, also ein Instrument sozusagen, was diese Singularzulassung ablösen sollte. Das heißt, man dachte erst, das Ende der Singularzulassung ist gekommen. Kurz danach kam aber die Ernüchterung bei jenen, die sich zunächst gefreut hatten. Der Beschluss war nämlich fehlerhaft zustande gekommen. Und die Reaktion der BRAG, jo, Mist, das müssen wir jetzt nochmal neu machen.
Ja, nicht so gut gelaufen dann auch für die BRAG. Wie kam es denn dazu?
Ja, es hakelte natürlich Hohn und Spott, aber der Beschluss war damit erstmal tot. Wir haben das Ganze in Folge 24 schon mal ausführlicher besprochen, daher hier nur mal in aller Kürze. Grund war ein neues Abstimmungsverfahren, das war nämlich zuvor geändert worden. Früher war es so, dass jede Kammer mit einer Stimme ausgestattet war. 2022 hat man dann den 190 Brao neu gefasst, sodass die Kammern nun zwischen einer und neun Stimmen hatten, je nach Anzahl ihrer Mitglieder. Als das Abstimmungsergebnis dann verkündet wurde, waren alle ziemlich überrascht, dass der Antrag auf Einführung dieses Fachanwaltstitels, der von der RAG Berlin stammte, mit 48 zu 46 Stimmen tatsächlich knapp gewonnen hatte. Man hatte sich aber leider offenbar vertan, denn für die Stimmzahl kommt es eben auf die Mitgliederzahlen zu Jahresbeginn an, die jede Rechtsanwaltskammer vorweisen kann, die da stimmberechtigt ist. Und danach wird dann eben gestaffelt. Also ab so und so viel Mitglieder hält man so und so viel Stimmen. Bei der Abstimmung waren allerdings die Kammern Frankfurt und Berlin jeweils mit einer Stimme mehr gewichtet worden, als ihnen zustünde. Also Frankfurt hat 9 statt 8, Berlin 8 statt 7 gehabt. Nun am Mittwoch hat die BRAG neu abstimmen lassen.
Es gibt von Helge Schneider ein wunderbares Lied, das heißt, ich habe mich vertan. Wenn das Urheberrecht nicht so streng wäre, dann könnten wir das jetzt einfach einspielen. Wie auch immer, ist denn die Singularzulassung jetzt gefallen?
Ja, ich, liebe Hörerinnen und Hörer, denkt euch mal so einen kleinen Trommelwirbel und dann sage ich, nein, die ist nicht gefallen. Und für den Antrag stimmten nämlich nun 9 Kammern, also mit 39 Stimmen, 18 Kammern mit 55 gewichteten Stimmen stimmten dagegen und eine Kammer mit 9 hat sich enthalten. Das bedeutet erstmal eine dann doch überraschend eher klarere Niederlage für diesen Antrag, wobei das natürlich auch mit Abweichungen von einer Kammer schon wieder anders hätte aussehen können. Wenn man sich das Stimmverhalten anschaut, dann wird jedenfalls auch klar, mindestens eine Kammer hat ihr Stimmverhalten zur letzten Abstimmung tatsächlich geändert, auch ganz interessant. Da die Abstimmung aber geheim ist, kann man da nur indirekte Rückschlüsse ziehen oder vielleicht auch keine, wer das gewesen ist. Die einzige Kammer mit einem Stimmgewicht von 9 Stimmen jedenfalls ist die Rechtsanwaltskammer in München. Das heißt also, die ist identifizierbar als die Kammer, die sich enthalten hat bei dieser Abstimmung.
Hat das jetzt alles was damit zu tun, dass diesmal ein anderes Gremium abgestimmt hat?
Wohl nicht, sagt die BRAG selber. Also die hat sich dafür entschieden, dass die Präsidentinnen und Präsidenten der Kammern neu abstimmen. Also statt der Hauptversammlung, wie bei der ersten Abstimmung, war es nur die Präsidentenkonferenz, die abgestimmt hat. Die andere Zusammensetzung hält die BRAG aber für unproblematisch, sagt, es ist im Grunde dasselbe eigentlich von der Funktion. Es nehmen nur die Präsidentinnen und Präsidenten eben teil. Allerdings seien auch nur die Präsidentinnen und Präsidenten stimmberechtigt. Das heißt also, am Abstimmungsverhalten dürfte eigentlich das nichts geändert haben.
So, also es klingt für mich alles nach einer neuen Folge aus unserer kleinen Serie Viel Tamtam um gar nichts. Es bleibt also alles, wie es ist, ja?
Also zuerst mal sieht das jetzt so aus. Man muss natürlich auch sagen, dass mit einem entsprechenden BRAG-Beschluss sich das nicht sofort verändert hätte, denn die BRAG kann ja dem Gesetzgeber nur Vorschläge machen und der müsste das dann umsetzen. Genauso könnte ja vielleicht auch das BMJ selber initiativ werden, wenn es das denn wollte, aber auch danach sieht es im Moment wohl nicht aus. Wer sich genauer dazu informieren möchte, dem lege ich mal den Artikel von der Kollegin Denise Dahmen aus der BRAG aktuell Redaktion ans Herz, den packen wir euch in die Shownotes.
Überraschung!
Ja, dann wurden in dieser Woche wieder Erinnerungen wach an eine unrühmliche Geschichte des vergangenen Jahres, nämlich die Abschiebung von Meier T. Max, erzähl uns noch mal kurz, was war damals passiert?
Das war, ich würde sagen, einer der, wenn nicht vielleicht sogar der Justizskandal des Jahres. Die sich selbst als non-binär identifizierende linksextremistische deutsche Person Meier T., also man sieht auch hier, müssen wir wieder ein bisschen aufpassen auf Pronomen, wurde damals in einer Nacht- und Nebelaktion über Österreich nach Ungarn ausgeliefert, wo ihr der Prozess gemacht werden soll, unter anderem wegen eines Angriffs auf einen Rechtsextremisten in Budapest. Über die Abläufe dieser fraglichen Nacht, das war vom 27. auf den 28. Juni, da gibt es sehr verschiedene Versionen, je nachdem, wie man fragt. Also Thees Anwälte haben gesagt, man habe nachts noch mit dem LKA Sachsen konferiert und habe gesagt, man werde gegen die Auslieferung Verfassungsbeschwerde und einen Eilantrag einlegen. Die Generalstaatsanwaltschaft, die federführend für die Auslieferung zuständig war, stellt das wiederum anders dar. Fakt ist jedenfalls, Thee wurde in dieser Nacht binnen weniger Stunden nach Ungarn gebracht, noch bevor am nächsten Morgen dann, und das ist wichtig, eine einstweilige Anordnung aus Karlsruhe erging, mit der das BfG die Auslieferung vorerst untersagte. Problem, Thee war zu diesem Zeitpunkt schon in Ungarn, die Entscheidung kam also zu spät. Fakten waren geschaffen, das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen. Dieses sehr, sehr schnelle und möglicherweise, so ist zumindest der Vorwurf, auch orchestrierte Vorgehen haben Thees Anwälte harsch kritisiert, aber auch andere prominente Auslieferungsrechtler haben gesagt, das ist für einen Rechtsstaat unwürdig, was da gelaufen ist, und haben Konsequenzen gefordert. Thee selber sitzt bis heute noch in ungarischer Untersuchungshaft, obwohl das BfG damals auch die Rückholung angeordnet hatte. Das Problem ist nur, das ist gar nicht mehr so einfach zu bewerkstelligen, außer vielleicht über irgendwelche diplomatischen Kanäle, wenn jemand einmal ausgeliefert worden ist. Laut Medienberichten ist die Person jetzt eben wohl auf, befindet sich aber praktisch durchgehend isolationshaft. In der vergangenen Woche, das ist jetzt nochmal aktuell reingekommen, wurde dann Anklage erhoben. Und danach sieht es wohl so aus, dass ohne Geständnis, so sagt sie Anwalt Sven Rechwin, bis zu 24 Jahre Haft im Raum stehen.
So, Maya T. sitzt also ein und vielleicht auch länger, aber ihre Komplizen haben sich jetzt gestellt. Also mutmaßlichen Komplizen, muss man ja wohl sagen.
Genau, also es haben sich 7 Personen gestellt, die wohl auch mutmaßlich an Angriffen auf Rechtsextremisten in Ungarn beteiligt gewesen sind, weshalb sie auch in Deutschland und in Ungarn mit Haftbefehlen gesucht wurden. Und die haben ja bisher im Untergrund gelebt, muss man sagen. Also sie haben sich dem Zugriff der Ermittlungsbehörden bisher erfolgreich entzogen, wie auch immer sie das angestellt haben. Das ist nicht genau bekannt, aber ja, sie haben sich am Montag jetzt gestellt und fordern eben ein Verfahren in Deutschland, denn auch sie drohen nach eigener Aussage ebenfalls nach Ungarn ausgeliefert zu werden.
Also über Maya T., schlimmstenfalls 24 Jahre oder vielleicht sogar noch mehr, und vor allen Dingen erstmal U-Haft auf unbestimmte Zeit.
Genau, also das ist zumindest das, was sie sagen, was ihnen jetzt drohen würde. Ihre Anwälte haben dazu sogar, also die Anwälte dieser 7 Personen haben dazu eine Pressekonferenz gegeben und auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie sagen, dass ihre Mandanten sich eben diesen Vorwürfen stellen und denen auch entgegentreten wollten. Aber sie prangern auch an, dass der deutsche Staat Menschen wie Maya T. oder ihre Mandanten eben nach Ungarn ausliefern würde, obwohl die Bundesanwaltschaft, sagen sie, schließlich auch selber ja gegen sie ermitteln und das Verfahren führen könnte. Jetzt war natürlich der Fall von Maya T. nochmal besonders, da es sich bei ihr um eine non-binäre Person handelt, die noch einmal eine besonders schlechte Zeit vielleicht in einem ungarischen Gefängnis zu erwarten hätte, wenn man bedenkt, dass die dortige Regierung ja nicht unbedingt sogar da als besonders LGBTIQ-freundlich gilt, muss man vorsichtig auszudrücken.
Milde ausgedrückt.
Ja, aber auch Menschen, die sich nun gestellt haben, kritisieren natürlich, dass ihnen schlechte Haftbedingungen drohen, rechtsstaatlich fragwürdige Verfahren und eben auch solche doch deutlich härteren Strafen, als in Deutschland vielleicht in Aussicht stünden.
So, trotz dieser Aussichten hat sie sich aber jetzt ja gestellt. Warum?
Ja, das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Ich habe mich dazu mal am Montag mit einem der Anwälte aus diesem Verteidigerteam unterhalten, dem Hamburger Rechtsanwalt und Strafverteidiger Matthias Wisper. Und der sagt zu der Frage, warum sie jetzt dieses persönliche Risiko eingehen, indem sie sich stellen, dass zum einen da eben Vorwürfe erhoben würden, bis hin zum Mordversuch, dem man eben entgegentreten wollte, weil er sagt, so sei das natürlich nicht gewesen. Zum anderen sind das alles junge Leute, also die sind alle in ihren 20ern. Und ja, er sagt, die hätten sich jetzt 2 Jahre lang verborgen und wollten, so hat er sich ausgedrückt, die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen. Das heißt, ja, die wollen sozusagen wieder so ein bisschen für klare Verhältnisse vielleicht in ihrem eigenen Leben aussorgen.
Jetzt hast du schon gesagt, die Beschuldigten kritisieren die Bundesanwaltschaft, weil sie das Verfahren nicht in Deutschland führen wollte. Stimmt das, und was könnte denn für eine Motivation dahinter stecken?
Ja, also die Anwälte erheben da durchaus schwere Vorwürfe. Sie sagen zum einen, sie hätten angeboten, dass sich ihre Mandanten auch stellen würden, also zuvor schon, wenn man ein Verfahren in Deutschland zusichern würde. Das habe die Bundesanwaltschaft aber abgelehnt. Sie schreiben in ihrer Pressemitteilung, die Bundesanwaltschaft kann eine Auslieferung verhindern, indem sie das Strafverfahren in Deutschland führt. Daran habe die Behörde aber offensichtlich kein Interesse und das liegt nach Auffassung der Verteidigung nicht zuletzt an der Hoffnung, diese Drohkulisse für sich nutzen zu können. Sie sagen, die Bundesanwaltschaft macht deutlich, dass sie die abschreckende Wirkung jahrelanger Untersuchungshaft in Ungarn und maßloser ungarischer Verurteilungen will. Das ist natürlich schon starker Tobak, finde ich. Dann setzen sie nochmal einen drauf. Sie nimmt dabei in Kauf, dass das rechtsautoritäre ungarische Regime europarechtliche Vorgaben unverhohlen ignoriert und den Rechtsstaat systematisch aushöhlt.
Was hat die Bundesanwaltschaft denn für einen Grund, so einen Druck auszubauen und sozusagen ungarische Verhältnisse zu nutzen, um ja Druck auszuüben?
Das habe ich Matthias Wisper auch gefragt und er meint, in informellen Gesprächen sei da wohl mal in Aussicht gestellt worden, das Verfahren bei einem Geständnis, also nicht, dass man sich nur stellt, sondern eben auch einem Geständnis, dass es dann in Deutschland geführt werden könnte.
Also schlicht Geständnis erzwingen mit ungarischen Verhältnissen.
Ja, so kann man es jedenfalls verstehen, was die Verteidigung da erklärt. Also ich habe das natürlich dann auch mal der Bundesanwaltschaft vorgelegt und nachgefragt, was sie denn zu diesen Vorwürfen sagen. Aber die haben wenig überraschend erklärt, dass sie sich zu etwaiger Kommunikation mit anderen Verfahrensbeteiligten grundsätzlich nicht äußern wollen. Also ob diese Vorwürfe, die ja durchaus schwer sind, finde ich, wirklich zutreffen, das lässt sich jetzt mit Sicherheit nicht sagen.
Ja, vielleicht muss man sich nochmal fragen, ob grundsätzlich denn das eigentlich so zu Ermittlungstaktiken gehört, mit irgendwie Rechtsstaatsbedingungen in Ungarn zu winken, wenn man ein Geständnis braucht. Wie ist denn nun der Stand der Dinge?
Der Stand ist momentan, dass von diesen 7 Leuten, die sich gestellt haben, also das hat mir die Bundesanwaltschaft mitgeteilt am Dienstag, 6 Leute festgenommen worden sind zunächst. Laut einem dpa-Bericht, der danach erschienen ist, wurde aber nur gegen eine von ihnen auch der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. LTO meldete dann allerdings mit einem Nachtrag noch am Mittwoch, dass die Haftbefehle gegen die übrigen Personen, die festgenommen worden sind, also jetzt gegen alle 6, mittlerweile Verzug gesetzt worden seien. Das heißt natürlich noch nicht unbedingt, dass die auch alle in Haft bleiben müssen. Ich denke mal, die Verteidigung wird dagegen vorgehen. Ich hatte auch mit Herrn Wisper ja darüber gesprochen und der sagte mir, dass man zumindest den Haftgrund der Fluchtgefahr natürlich schon in Frage stellen könnte, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, dass die Leute sich ja eben freiwillig gestellt haben. Finde ich, leuchtet auf den ersten Blick mal ein, sagt natürlich erstmal noch nichts und darum geht es ja hier vor allem über eine mögliche Auslieferung. Und da meinte Wisper, seien die Chancen, das zu verhindern, eher offen.
Bevor wir gleich zu unserem seichten Schlussthema kommen, noch ein paar Updates aus dem Themenkomplex Bundestagswahl. Kommt zuerst zum AfD-Verbot, genauer zum Prüfungsantrag aus dem Bundestag. Der soll nun schon vor der Wahl auf den Weg gebracht werden. Wir hatten über das Thema schon häufiger berichtet und wollen deshalb nicht noch einmal die Risiken und Nebenwirkungen durchkauen. Aber bemerkenswert ist die Eile nun doch. Treibend sind vor allem der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung und der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz, der hier noch nicht nochmal antritt, und die Grünen-Abgeordnete Katrin Göring-Eckardt, die zugleich Bundestagsvizepräsidentin ist, noch. Auch die SPD-Abgeordnete Wegge drängt und der Grüne Till Steffen, der in Justizkreisen ja nun wahrscheinlich jedem bekannt ist.
Okay, also alle drängen mehr oder weniger. Wie begründen die Leute denn ihre Eile? Denn vor der Wahl wird das ja mit dem Verbot jedenfalls definitiv mal nichts mehr.
Also was sie sagen ist, dass es jetzt ja eine zunehmende Radikalisierung der Partei sichtbar sei. Und da hat die AfD ja tatsächlich auch ziemlich geliefert. Ne? Also Hitler sei Kommunist und die NSDAP eine linke Partei, schwadronierte Alice Weidel ja kürzlich im bemerkenswert langweiligen Gespräch mit Elon Musk. Und sowas hörte man auch im Erlanger Rathaus. Dort zitierte ein AfD-Politiker Josef Goebbels, auch mit diesem Sound so, sei eigentlich eine linke Partei, woraufhin dann alle anderen Fraktionen den Saal verlassen haben. Und auch die Parteitagsrede Weidels war ja geprägt von Härte, von Remigration war die Rede und über das Entfernen der Windräder der Schande bis hin zum Abschaffen von Genderprofessuren, also alles so klang sehr nach handstreichartigem, so heißt das, Durchgriff.
Ja, wo wir wieder so ein bisschen bei unserem Einstiegsthema Donald Trump wären. Genau. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der feuchte Traum der AfD, dass man dann so vorgehen könnte. Jetzt mal zurück zum Verbot. Kann es denn zu dem Beschluss jetzt noch kommen? Ist das realistisch?
Ja, der Antrag soll kommende Woche eingebracht werden. Am Dienstag beraten die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen und dann könnte so eine Debatte auf die Tagesordnung gesetzt werden. In der Ankündigung von den Abgeordneten klang es übrigens alles ein bisschen forscher. So, und das kann man, die Medien berichten nun darüber, dass es dann tatsächlich dazu kommen könnte und zitieren auch immer wieder die Zahl. 124 Unterzeichner sind bislang bekannt. Es gibt aber eben auch viele Skeptiker, nicht nur in der Union. Und wenn du mich persönlich fragst, was du nicht getan hast, aber ich gehe davon jetzt einfach aus. Stets. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist schlicht ein Wahlkampfmanöver. Ja, da mag die Sorge auch eine Rolle spielen, dass der nächste Bundestag vielleicht anders zusammengesetzt ist und dann keine Mehrheit mehr zustande kommt, wobei das ja nun wirklich nun bei aller Liebe auch nicht danach aussieht. Aber natürlich kann man die AfD nochmal ein kleines bisschen weiter nach rechts rücken, beziehungsweise in die Verfassungswidrigkeit, und das ist sicherlich nützlich.
Apropos, fällt mir gerade bei Bundestagswahl ein, die FDP hat ja Berichten zufolge auch Schwierigkeiten, und zwar mit manchen Landeslisten. Das ist ganz schön heikel, wenn man sich jetzt mal ein bisschen die Umfragewerte der Partei anguckt, die ohnehin nur bei 4% liegen. Wenn da jetzt noch eine ganze Landesliste flöten ginge, dann wäre das wahrscheinlich echt der Sargnagel auf dem nächsten Einzug in den Bundestag. Wie ist denn da eigentlich der Stand der Dinge?
Ja, reden wir mal über eine Landesliste oder reden wir ganz gleich über 14? Also das ist tatsächlich ein ganz bemerkenswerter Scoop von Table Media. Kennen vielleicht nicht alle, ist aber ein inzwischen in der Hauptstadt gut etabliertes Medium, das Fachnewsletter rausgibt. Und zwar hat ein FDPler sich offenbar beschwert wegen des Aufstellungsverfahrens in 14 Landesverbänden, also allen außer Niedersachsen und Bremen. Und sein Argument lautet, bei den Nominierungsparteitagen sei gegen den Grundsatz der geheimen Wahl verstoßen worden. Da wurde nämlich handschriftlich mit Ja, Nein und Enthaltung abgestimmt und Handschriften sind nun mal ja zurückverfolgbar. Er bezieht sich dabei auf den Leitfaden der Bundeswahlleiterin, auf Gerichtsentscheidungen, die also gesagt hätten, das geht so nicht, und diverses mehr. Und er behauptet, es würde auch tatsächlich versucht werden, in der FDP eine Zuordnung vorzunehmen. Man schicke zum Beispiel immer die gleichen Stimmeinsammler durch die gleichen Reihen, um zu überprüfen, ob die Kreisverbände auch auf Linie wären.
Interessant. Ja, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wenn man solche Sachen hört, wie viel ist da wirklich dran, wie viel ist da jetzt so ein bisschen Panikmache vielleicht? Was meinst du denn, wie ernst die Lage für die FDP wirklich ist?
Also die FDP gibt sich selbst tatsächlich gelassen, was soll sie auch sonst machen, denn sonst springen ihr noch mehr Leute ab, die jetzt schon denken, oh Gott, wenn ich für die stimme, dann ist die Stimme weg. Und sie verweist auf andere Gerichtsbeschlüsse, die sagten, handschriftliche Abstimmungen seien natürlich zulässig. Am Freitag entscheiden die Kreis- und Landeswahlausschüsse über die Zulassung der Landeslisten. Dann wissen wir also ein kleines bisschen mehr. Und wenn die Listen dann ungültig sind, dann kann die Partei laut Table Media bis zum 27. Januar Widerspruch einlegen. Und eine Entscheidung trifft der Ausschuss dann am 30.01. Also im schlimmsten Fall verliert die Partei also in 14 Bundesländern ihre Listen. Und das kennen wir. Wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Die Grünen hatten nämlich 2021 ein ähnliches Problem, allerdings in der Mini-Variante. Denen ist nämlich die Liste im Saarland geplatzt. Übrigens wegen eines unerbittlichen Machtkampfs um Listenplätze und dann eben auch die entsprechenden Wahlmodalitäten. Das ist also genau das, was gerade in Berlin die Gelbhaar-Affäre ausgelöst hat, um mal zu einem anderen Thema zu springen. Also man sieht, Politik ist echt ein furchtbarer Machtkampf, der einem am Ende alles kosten kann. Und das muss man dann auch wirklich wollen. Und dann sollte man doch lieber über Tennis sprechen.
Ja, eine wunderschöne Sportart. Fast so schön wie Fußball, um das Wort wenigstens einmal pro Folge fallen zu lassen.
Genau, schließlich bist du ja hier. Also, wer sich diesen Sport, Tennis also, gern anschaut, aber auch vielleicht gerne Nintendo zockt, für den haben wir nämlich jetzt einen Tipp, die Australian Open laufen. Und da werden zum Teil Spiele live als virtuelle Spielfiguren übertragen, die ein wenig so aussehen wie aus der alten Nintendo Wii. Also um dir das mal ganz plastisch zu machen, ich habe das nämlich dann nicht nur in den Medienberichten gelesen, sondern ich habe es nachgeschaut, weil ich dachte, wie sieht das wohl aus? Du gehst also auf den YouTube-Kanal von den Australian Open und schaust dir dann ein Spiel an und dann geht das erstmal ganz normal los. Du siehst also reale Spieler, die sich dann irgendwie bereit machen, aufwärmen, Bälle rumdaddeln und so weiter und das typische Moderatorengelaber, was darüber gesprochen wird. Mhm. Und dann, und das fand ich bemerkenswert, ohne jeden Kommentar, ohne jedes irgendwie, oh, jetzt kommt aber Computerfiguren oder so, sondern dann siehst du kurz das Stadion von oben und dann siehst du wieder die Spielfiguren, aber dann sind es auf einmal diese Nintendo-Figuren. Und dann wird einfach so weiter kommentiert, als wäre gar nichts los. Das ja, fand ich bemerkenswert.
Also ich habe es bisher nur als Screenshot gesehen, fand es da auch schon einigermaßen absurd, irgendwie mir so das anzugucken. Und bin auch sehr dankbar jetzt erstmal für diesen Tipp zur Freizeitgestaltung heute. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Aber vielleicht sollten wir noch ganz kurz erwähnen, warum reden wir hier eigentlich gerade über Sport und irgendwelche Wii-Grafiken?
Ja, stimmt. Jura-Podcast hatte ich wieder kurz vergessen.
Ja, ich muss da mal dran erinnern.
Das Urheberrecht ist nämlich der Grund für diese ganze Posse. Das regt zur Kreativität an. Dafür ist es geschaffen worden, nämlich um Anreize zu schaffen, Werke zu schaffen, für die man dann Geld verlangen kann. Das ist jetzt ein bisschen arg grob verkürzt, aber das war so die Idee. Und hier ist das im Grunde auch geschehen, vielleicht ein bisschen auf eine andere Art. Die Australian Open haben nämlich einen YouTube-Kanal, aber nicht alle Rechte an den von ihnen ausgetragenen Spielen. Und also sind sie auf die Idee gekommen, sie zeigen die Spiele in Echtzeit, aber eben nachgerendert durch Avatare. Es ist also tatsächlich live, aber eben computergeneriert. Die KI liest wohl alle Bewegungen aus, bis hin übrigens zu irgendwie frustriert an die Seitenlinie wieder ranlaufen und mit dem Ball rumdaddeln und all solche Dinge.
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach absolutem Lifehack und Urheberrechtler hassen diesen Trick.
Ja.
Geht. Aber kann man denn die Übertragungsrechte jetzt wirklich einfach so umgehen, indem man da solche Live-Avatare reinbaut?
Offen gestanden, ich weiß es nicht. Zumal das ist ja auch für die eigentlich ein ganz toller Lifehack, weil er noch einen tollen Nebeneffekt hat. Das ist nämlich Werbung, auch vor allen Dingen für sehr junge Leute. Die NFL hat zum Beispiel mit Comic-Übertragung damit ein junges Publikum ködern wollen. Also die haben dann die komplette NFL dann als kleine Spielfiguren sozusagen nachgerendert. Naja, und jetzt profitieren die Australian Open immerhin auch noch davon, dass in diesem Podcast aus dem Beck Verlag für sie geworben wird. Also ich würde sagen, da haben sie ganz schön was davon getragen.
Was natürlich die größte Errungenschaft für die Australian Open sein dürfte.
Absolut, ich erwarte Dankesbriefe. Und bei Dankesbriefen sind wir auch schon in der Schlussmoderation. Mein Gott, das flutscht hier heute. Also, das war's heute. Max, ich danke dir. Bis bald mal wieder. Ich hoffe, wir hören uns dann bald.
Ja, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Nächste Woche ist dann Pia wieder für mich da, aber ich komme sicherlich zurück.
Du weißt, dass ich dich jedes Mal nötige, das zu sagen, dass es dir Spaß gemacht hat.
Henrik würde mir
ein schrecklicher Arbeitgeber, wirklich.
Henrik ruft ernsthafte Konsequenzen an, wenn ich das mir nicht sage.
Ich habe ja gerade eine Praktikantin jetzt seit Jahresbeginn und die frage ich natürlich auch jedes Mal am Tagesende, und wie toll war es heute? Da erwarte ich eine ehrliche Antwort. Naja, also ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt natürlich völlig ungefiltert eurem Lob und eurem Unmut Luft machen. Wie, das wisst ihr inzwischen, muss ich gar nicht mehr sagen. Guckt in die Podcast-Beschreibung und schreibt uns ein bisschen schönes, vielleicht auch Themenvorschläge, was ihr wollt. Nächste Woche ist dann wahrscheinlich Pia Lorenz wieder da und wird den Satz sagen, der jetzt für mich reserviert ist, bleibt uns gewogen.